Ja, Herr, und ich danke dir, dass du es bist, der alle Macht hat, der alle Kraft hat, Herr, der in seiner Kraft auch wirkt an uns, wirkt in unserem Leben, Herr, wirkt durch uns. Und so bitte ich dich, Herr, dass du auch wirkst, jetzt auch im Wort, Herr, im Wort, was lebendig ist, Herr, was schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, Herr. Und ich danke dir, dass es, ja, scheidet Mark und Bein, aber auch Geist und Seele, Herr, dass es ein Richter ist der Gesinnungen und Gedanken des Herzens, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, dass du mich leitest in dem, was ich weitergebe, Herr, dass du mir Weisheit gibst, Herr, die Dinge richtig zu formulieren. Und dass es, ja, bei uns allen, bei uns Hörern, bei mir auch dem Redenden, dass es uns Gnade bringe, Herr, dass wir dir näher kommen, Herr, dass wir ermutigt sind, Herr, dass wir aber auch wissen wirklich, was du uns zusagst, was du uns aufträgst, auch in deinem Wort, Herr, wozu du uns ermutigst, und dass wir wissen, dass wir diese Dinge durch deine Kraft auch zu tun vermögen. Amen. Ich hatte es in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten, weiß ich gar nicht genau, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, also ich habe es mehrmals erwähnt gehabt, aber ich weiß nicht mehr in welchen Kontexten, dass ich ja seit meiner letzten Beförderung tendenziell ein bisschen oder wesentlich mehr zu tun habe als bisher oder mehr zu tun gehabt habe als bisher. Ich habe vorher auch nicht extrem viel zu tun gehabt, das ist auch ein Teil, aber inzwischen ist schon mehr Verantwortung geworden. Und gerade so dieser Kontext, was ich immer wieder erlebt habe, dass ich auf der einen Seite einen Haufen Kunden angerufen habe und auf der anderen Seite einen Haufen Kunden nicht rangegangen sind ans Telefon, ich einen Haufen Termine eigentlich machen sollte, irgendwie so und so viele 100 oder was ich jetzt schon haben müsste, die ich dann aber nicht hingekriegt habe. Das hatte mich dann ein bisschen gestresst in einer gewissen Form auf der Arbeit. Das erschien mir dann zwischenzeitlich recht, ich sag mal, mühsam, so rum muss man sagen. Und über dieses Thema möchte ich heute tatsächlich mit euch reden, über Mühe oder Mühsamkeit, Mühsal. Nicht, um in allzu große Traurigkeit zu versinken, sondern vielmehr, um zu sehen, was unser Herr Jesus dazu sagt, was er da tun möchte in eurem, in meinem Leben auch. Und genau, möchten wir uns erstmal anschauen, wo Mühsal eigentlich im Endeffekt herkommt, meiner Meinung nach theologisch gesehen, und was eben der Herr dazu sagt. Und am Ende schauen wir uns noch einen spannendes Thema an, was Paulus uns meiner Meinung nach auch so ein bisschen vorgelebt hat in dem ganzen Thema. Das wird noch ein bisschen heiß gegen Ende, aber der Geist Gottes möge wirken und Sanftmut schenken, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, come on. Wir möchten anfangen. Eigentlich war das gar nicht so schwierig. Ich habe einfach am Anfang angefangen, mal zu lesen, wo kommt Mühe her, seit wann gibt es denn Mühen? Und tatsächlich ist es relativ einfach gewesen, das zu finden. Ist unmittelbar nach dem Sündenfall. Da hat es angefangen mit den Mühen. Nach dem Sündenfall geht der Herr hin und er verflucht erstmal die Schlange. Dann spricht er zum Mann und zur Frau. Die verflucht er zwar nicht, aber er sagt ihnen schon ganz klar, was haben sie für Konsequenzen jetzt zu tragen mit dieser Entscheidung. Und das ist manche haben schon sehr weise die Bibel am Anfang aufgeschlagen. Das alles andere hätte mich jetzt auch traurig gestimmt, wenn die jetzt woanders aufgeschlagen worden wäre. Wobei natürlich über die Schöpfung auch nachher noch beschrieben wird und über Garten Eden und so. Aber wir gehen tatsächlich, gucken wir uns ein bisschen was an. Genesis 3, Verse 16, 17, den Dreh rum, da sagt er erstmal zur Frau dann: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das heißt also, dass es ohne den Sündenfall also gar nicht diese Schwangerschafts- und Geburtswehen und Schmerzen gegeben hätte. Auch interessant. Und zum Mann sagt er: Der Erdboden sei verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen, Disteln soll er tragen und so weiter. Wir merken, der Mensch wird in den Garten gesetzt. Erstmal alles paradiesisch, ja, wie wir wissen. Der Mensch sündigt. Und dann kommt die Mühe auch überhaupt erst in ihr Leben. Finde ich interessant, ja, weil wir müssen ja bedenken, dass der Herr hat ihnen ja sehr wohl auch schon vorher einen Auftrag, eine Aufgabe gegeben, oder zumindest dem Mann auch, ganz konkret, dass er gesagt hat: Hey, setz dich hier rein, dass du den Garten bewahrst und ihn bebaust. Ich habe ehrlich gesagt beim Nachdenken, hat mir erst schwer gefallen, diese Anweisung, den Garten zu bewahren, weil ich dachte mir so, vor wem soll er den denn bewahren? Es gab ja in dem Sinne nichts Böses, meiner theologischen Ansicht nach. Womöglich ist damit gemeint, Adam hatte es ja selber in der Hand, wenn er den vom Baum der Erkenntnis nicht gegessen hätte, dann hätte er damit ja, denke ich, unterm Strich auch den Garten bewahrt. Aber vielleicht hat auch jemand eine andere Meinung, was das bedeutet hat, ihn zu bewahren. Auch ob Adam den Garten tatsächlich landschaftsgärtnerisch bebaut hat oder was auch immer mit dem Bebauen gemeint ist, habe ich für mich nicht so richtig rausgefunden. Wir wissen aber eindeutig, dass er eins auf jeden Fall gemacht hat. Er hat den Tieren ihren Namen gegeben. Das ist doch mal eine nette Aufgabe. Ich weiß nicht, wie viele Tiere es genau damals gab. Gibt es ja auch theologisch unterschiedliche Auslegungen, aber ich denke schon, dass es einige sind, wenn nicht sogar die gleichen wie heute. Und da wird aber nicht beschrieben im Kontext, dass es ihm da irgendwie schwer gefallen wäre oder dass es eine mühselige Sache gewesen wäre. Ich denke deswegen, dass der Herr jeden Einzelnen von uns geschaffen hat mit einer Berufung, mit Aufträgen, mit Aufgaben, die er uns auflegt, wie er auch zu den Priestern gesagt hat, als eine geschenkte Aufgabe gebe ich euch das Priesteramt, Numeri 18,7. Aber das, was uns der Herr als Aufgabe gibt oder als Auftrag gibt, gibt er uns nicht, damit wir uns irgendwie abmühen oder dass wir daran Mühsal erleben, sondern immer einfach als Bestimmung. Und deswegen dürfen wir nicht denken, dass Mühe irgendwie an sich von Gott kommt, sondern Mühe, wenn wir es richtig rauslesen, wie ich finde aus der Bibel, kommt im Endeffekt durch den Teufel. Im Endeffekt kam es durch den Sündenfall. Das Problem war nicht, dass die Menschen eine Arbeit hatten, sondern das Problem war, dass sie sich auf den Teufel eingelassen haben. Daher kam die Mühe in die Welt. Ich habe dann auch weiter so drüber nachgedacht und so meinen Alltag mal so ein bisschen analysiert oder den Alltag von vielen Menschen wahrscheinlich. Und ich muss zugeben, obwohl wir ja am Gerberbach wohnen, ich habe erstens mal in dem Bach noch nichts gegerbt oder was man auch immer da macht. Und ich habe auch meine Wäsche zum Beispiel im Bach noch nicht gewaschen bisher. Also unabsichtlich wurde unsere Wäsche mal in der Waschmaschine gewaschen, aber das ist ein anderes Thema. In der Dusche wurde sie gewaschen, so rum, ja. In der Badewanne, ja. Das war, weil die Waschmaschine und die Dusche, die haben kooperiert, das ist ein anderes Thema. Passt auf, wo ihr eure Sachen hinlegt, während der Schleudergang läuft. Aber das ist kein Wort des Herrn, das habe jetzt ich aus mir raus gesagt. Aber ich merke, hey, wir haben eine Maschine, die Wäsche wäscht sich selber, also hoffentlich in der Waschmaschine, das Geschirr spült sich selber und so weiter. Ich glaube, die Pharisäer wären richtig begeistert gewesen, wenn sie das mitbekommen hätten, was es heute gibt, weil es heißt über die Pharisäer, dass sie vieles angenommen hatten zu halten, Markus 7, Vers 4, Waschungen von Bechern und Krügen und eher einem Geschirr und Polstern. Also wenn die eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine gehabt hätten, hätten die sich wahrscheinlich auch gefreut. Okay, Spaß beiseite. Es gibt so viele Erleichterungen eigentlich für unseren Alltag. Die Probleme, die Leute vor 200, 300 Jahren hatten, die kennen wir überhaupt gar nicht so. Ja? Und auch das Thema von Nahrungsbeschaffung, das tut uns, die wir hier heute zusammensitzen, das ist für uns gar kein Thema. Das ist für uns ein Thema von 3 Minuten. Dann bin ich beim nächsten Supermarkt und kaufe mir Gerichte aus der ganzen Welt, was ich will. Und trotzdem, dass eigentlich so vieles so erleichtert ist eigentlich für uns heute, wofür wir dem Herrn auch wirklich danken dürfen, also dass wir so viel Segen erleben dürfen, trotz alledem merke ich immer wieder in Gesprächen und ehrlich gesagt auch immer wieder in meinem eigenen Leben, dass es doch irgendwie so viele Sachen zu tun gibt, irgendwie so viel, was einen in irgendeine Mühe hineinstürzen möchte, dass man sich für irgendwas abmüht. Wobei man auch eigentlich sind wir die Generation oder ja, sind wir heutzutage, haben wir eigentlich am leichtesten eigentlich von all dem, was man uns eigentlich so an Hilfsmitteln gibt, aber doch scheint da so viel Mühe zu sein. Und ich musste dann auch da an einen Satz denken, den ein nicht geistlicher Leiter mal in der Bibel gesagt hat, in Exodus 5, Vers 9, also 2. Mose 5, Vers 9. Wir müssen ja wissen, dass nicht alles, was in der Bibel steht, sind Worte, die Gott gesprochen hat. Es sind auch Worte dabei, die Menschen gesprochen haben. Es sind Worte dabei, die der Teufel im Endeffekt auch gesprochen hat. Aber Gott hat sie uns mit aufgeschrieben, damit wir daran auch ja, Dinge erkennen dürfen. Und in Exodus 5, Vers 9, da spricht der Pharao von Ägypten, nachdem die Israeliten das erste Mal gesagt haben, hey, können wir nicht mal ein paar Tage zum Opfern gehen? Und dann tut er nämlich ihre Arbeitsbedingungen verschlechtern und sagt diesen Satz, schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Krassen Satz, finde ich das. Es ist kein Ratschlag für irgendwelche Unternehmer oder so. Wie gesagt, es ist etwas Böses, was hier jemand gesagt hat. Aber wenn ich so diesen Satz lese vom Pharao, denke ich, das könnte auch eins zu eins der Teufel sagen. Also ist es nicht das, was mitunter der Teufel eigentlich möchte, dass schwer die Arbeit auf uns lastet, damit wir uns nicht mit trügerischen Reden beschäftigen, also im Sinne von, der Teufel will ja nicht, dass wir uns mit dem Wort Gottes zum Beispiel beschäftigen. Der Teufel will nicht, dass du wächst darin, was weiß ich, deine Gebetszeit auszubauen oder in den Gottesdienst zu gehen oder auf dieses oder jenes christliches Event. Da will der Teufel uns ja von abhalten. Und ich kann mir deswegen vorstellen, dass er das auch mit Arbeit versucht, ja, dass er uns beschäftigt oder beschäftigt machen möchte, damit wir das verpassen, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir haben kürzlich mal das Hochzeits- oder das Gleichnis vom Hochzeitsmahl gelesen in Matthäus 22 oder auch das vom königlichen Mahl in Lukas 14. Und wer die Geschichten da kennt, wo die Leute eingeladen werden und sich dann entschuldigen, da ist auch interessant, was so die Ausreden sind, warum sie nicht zum Mahl kommen. In Matthäus 22,5 heißt es, der eine ging auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. In Lukas 14, Abvers 18, ist ein bisschen ausführlicher geschrieben, da heißt es, der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft. Wie viele Ochsen sind es insgesamt? Richtig. Einfach um zu gucken, ob ihr dabei seid. Verstehst? Also ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Fast bei all diesen Beispielen, das mit der, ich habe die Frau geheiratet, darauf gehe ich jetzt nicht ein, da sollen andere drüber predigen. Es ist einfach so, ja, da kann ich nichts dazu sagen. Aber bei den anderen Dingen ist durch die Bank, es geht um Acker, um Ochsen und, also es geht um Arbeit. Hey, du bist eingeladen zu einem Fest, du bist eingeladen zu feiern, Party. Und er sagt, nein, ich muss erst meine Ochsen besehen. Auch komplett bescheuert, es hat mal ein Prediger gesagt, da gibt ja gar keinen Sinn, dass du 5 Joch Ochsen kaufst und danach im Kauf dann mal hingehst, die anzugucken. Da gibt eigentlich auch gar keinen Sinn, gell, die Ausrede. Eigentlich voll meinen Haaren herbeigezogen. Naja, aber ich höre daraus, dass, denke ich, Menschen das Reich Gottes verpassen, mitunter sogar auch wegen Arbeit und Geschäftigkeit. Das ist krass. Ja, und was ich auch denke, was sicherlich in vielen Fällen auch ein Grund sein kann, warum wir heute dann, oder Menschen auch in der Welt, dann überhaupt so ein hohes Maß an Geschäftigkeit erleben oder wählen vielleicht auch, ist wohl schon auch der Wunsch nach mehr Geld. Und jetzt sitze ich hier oder stehe ich hier, und ihr sitzt in einer Gemeinde, wo ja Menschen dem Herrn nachfolgen und wahrscheinlich, oder hoffe ich auch, dass viele hier denken, ah, okay, jetzt geht es um Geld, im Umgang mit Geld ist ja Geldgier oder Geiz ist ja kein Thema für mich. Und dann sage ich, Pastor Herrn, davon gehe ich auch aus. Aber in der Bibel lese ich raus, ja, Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Aber ich glaube nicht nur, dass Geldgier eine Gefahr ist, die von Geld ausgehen kann. Wenn wir Sprüche 18, Vers 11 lesen, da lese ich mal aus der Elberfelder Übersetzung, dann heißt es dort, das Vermögen des Reichen ist eine feste Stadt und wie eine hochragende Mauer in seiner Einbildung. Der Anfang gefiel uns vielleicht noch ganz gut, aber ja, so feste Stadt, hohe Mauer, aber sein Reichtum, das ist nur, gibt ihm nur diese Sicherheit in seiner Einbildung, weil im Endeffekt kann dir kein Reichtum dieser Welt wirklich eine Sicherheit schaffen, egal wie viel Silber und Gold und wie viel Kontostand du angesammelt hast. Deswegen denke ich, ist es, selbst wenn man, und das davon gehe ich bei uns Christen auch aus, selbst wenn man gute Hintergründe hat, warum man ja auch arbeiten geht logischerweise und auch mit seinen Finanzen entsprechend umgeht und die auch für gute Dinge, für die Versorgung der Familie auch spart oder wie, dann ist, denke ich, trotzdem immer ratsam, sich selbst und seinen Fokus da immer wieder zu prüfen, dass man nicht doch ungewollt sonst irgendwie reinrutscht, dem Mammon dann zu dienen. Weil das einen wiederum beschäftigt machen kann, dass einen das ablenken kann am Ende auch vom Herrn, das ist, denke ich, uns auch allen klar. Ich nehme mal nur das Gleichnis vom Acker mal als Beispiel. Ich lese mal kurz durch die drei Evangelien mal kurz durch, wo das beschrieben wird. Matthäus 13, 22 heißt es, dass die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Markus 4,19 sagt, aber die Sorgen der Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen. Oder Lukas 8,14, Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens. Und da gibt es sicherlich auch noch viele andere Stellen, die uns darauf hinweisen, hey, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen darauf, woran klebt unser Herz im Endeffekt, darum geht es ja. Und eben auch in Bezug auf Finanzen, was für einen Fokus haben die für uns. Ich würde das Thema vielleicht mit einer Frage abschließen, wenn es so Sinn ergibt, rhetorisch. Und zwar, ob jemand von euch es weiß oder vielleicht eine Idee hat, in welchem Buch der Bibel wird denn das Wort Mühe, um das es ja heute geht, am meisten verwendet? Wow, auf diese Gemeinde ist Verlass. Das ist, Preis den Herrn, keine 3 Sekunden musste ich warten, sofort eine Antwort und die richtige, finde ich gut, sehr gut. Ja, und ich fand das einfach, kurz gesagt, interessant. Im Buch Prediger, einem 12 Kapitel langen Buch, steht das Wort Mühe und Mühsal und sowas, steht insgesamt in der Schlachtübersetzung, stehen diese Worte über 20 Mal in diesem 12-Kapitel-Buch. Und in keinem anderen Buch der Bibel steht bei weitem so viel über Mühe. In Hiob steht 3 Mal was in der Richtung. Und das ist ein längeres Buch und der hatte auch so zu mühen. Also das fand ich nur interessant, weil wir müssen uns vorstellen, Salomo, der unter anderem Prediger geschrieben hat, war auch, so wie ich das verstanden habe, der reichste Mensch eigentlich, der in der Bibel erwähnt wurde. Und ausgerechnet er hat erkannt, hey, das ist ganz schön mühselig irgendwie mit der Zeit. Das finde ich einfach interessant. Sagen wir es mal so, abschließend, ich spreche mich jetzt hier natürlich nicht allgemein gegen Geld aus, sage ich, wir dürfen kein Geld haben, geschweige denn, ich spreche mich auch nicht aus gegen ein gesundes und gottgewolltes Maß auch an Fleiß. Ich glaube, Gott segnet uns auch. Ich bin auch nicht gegen einen weisen und vermehrenden Umgang mit Geld, aber ich spreche mich schon klar dagegen aus, den falschen Fokus auf Finanzen zu haben oder dieses fälschliche Gefühl von, ah ja, das gibt mir Sicherheit oder wenn ich nochmal so viel nochmal auf dem Konto vielleicht mehr habe, dann bin ich gewappnet für das, was kommt, sondern unsere Sicherheit liegt einzig und allein in Jesus Christus. Preis den Herrn. Ich habe gedacht, eine rhetorische Pause könnte einen armen Platz geben und es hat geklappt. Ja, es gibt sicherlich aber auch noch viele andere Bereiche, in denen der ein oder andere womöglich schon Mühsal erlebt hat oder vielleicht auch aktuell erlebt. Ich habe jetzt nur mal das Beispiel von Arbeit genommen, das ist sicherlich nicht alles. Aber die gute Nachricht ist, dass wenn du aktuell unter Mühen leidest, Dinge hast, mit denen du dich abmühst, ob es jetzt Arbeit ist, andere Aufgaben oder Verantwortungen sind, vielleicht auch einfach Gedanken in deinem Kopf oder ganz andere Umstände, die dich belasten. Wir wissen, und ich glaube, viele kennen den Vers, was Jesus uns zuspricht, was er uns zusagt. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich lese es gerne nochmal, ich finde den stark einfach. Ich meine, wir haben den schon alle oft gehört. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus hat das uns nicht nur gesagt, damit wir jetzt irgendwie einen netten Spruch haben für eine Postkarte, sondern Jesus hat es geschrieben oder schreiben lassen, hat es gesagt, weil es die Wahrheit ist und weil ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann glaube ich auch daran, dass er das auch zu tun vermag, uns Ruhe für unsere Seelen zu schenken, uns zu erquicken. Wenn wir in Jesaja 53 mal lesen, dann wissen wir, gehe ich davon aus, dass diese bibeltreue Gemeinde weiß, okay, in Jesaja 53 sind verschiedene Punkte angesprochen, die Jesus durchlitten hat oder dann aus Jesajas Perspektive durchleiden wird und die er für uns erkauft hat. Und wir wissen, Jesus hat körperlich gelitten, damit auch wir körperliche Gesundheit erfahren. Ja, in seinen Striemen sind wir geheilt. Wir wissen, er hat Vergebung erwirkt für uns, vollkommene Vergebung und Rechtfertigung für uns, dass wir gerechtfertigt sind durch ihn. Und mir fiel auf, dass da auch was über Mühsal auch steht in Bezug auf Jesus. In Jesaja 53, 11, da heißt es, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Das fand ich interessant, dass das in dem ganzen Kontext, wir wissen es, dass er unsere Krankheit trug, wir wissen es, dass er unsere Sünden trug, aber er nahm auch diese Mühsal auf sich. Das hebräische Wort Amal, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, wird ganz oft einfach auch mit Arbeit übersetzt. Ja, und auch das, auch in diesem Punkt hat Jesus auch, ich sag mal, stellvertretend für uns gelitten. Wir wissen, in Philipper 2,7 heißt es, ihr wisst, Philipper 2 kommt gefühlt jede zweite Predigt bei mir einmal dran, ich finde, das ist ein starkes Kapitel. Philipper 2,7 heißt es, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und seiner Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus selbst, er nahm diese Gestalt eines Knechtes an. Und er selber, als er unterwegs war hier als Mensch, er spricht uns gegenüber das an in Bezug darauf, dass wir einander dienen sollen und sagt in Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, Jesus hat gedient und er hat sein Leben auf dieser Welt genutzt, um sich in Menschen zu investieren und er ist dann noch einen wesentlich weiteren Schritt gegangen, er hat nicht nur sein Leben investiert in andere Menschen, sondern hat sein Leben am Ende auch hingegeben für uns alle zur Rechtfertigung. Und wir wissen wirklich, wenn jemand Mühsal erlebt hat, dann war es unser Herr Jesus. Wenn jemand was durchgemacht hat, dann er. Der hatte nicht nur einen stressigen Alltag oder was, also er hatte auch wirklich viel um die Ohren, hatte ich das Gefühl. Er hatte ganze Leute da, wenn die da, und dann denkst du, jetzt gehe ich mal ausruhen und da auf einmal ist da so eine riesige Volksmenge so. Aber irgendwie hat es ihn nicht gestresst. Also es war immer, hat gesagt, okay, dann wird hier nochmal gepredigt und so weiter. Er hatte aber nicht nur viel zu tun und so weiter, sondern wir alle wissen, dass er auch wirklich, er hat gelitten, er hat viel durchmachen müssen. Verworfen zu werden von den Menschen, verlassen von seinen engsten Vertrauten, von einem sogar verraten, verspottet, verlacht, verleumdet, verhasst, zu Unrecht verurteilt, unmenschlich, ja mit teuflischem Hass verabscheut und ja verabscheuend auch behandelt und eben zu Unrecht eben verurteilt zum Tod. Aber Jesaja 53,7, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Philipper 2,8-11, er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit im Namen Jesus sich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Kolosser 2,15. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, den hat Gott für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Römer 8,38, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen. Zu wissen, wie viel Jesus gegeben hat, zu wissen, dass er alles gegeben hat am Ende und uns damit freigekauft hat, rausgekauft hat aus jeglicher Knechtschaft, auch aus. Also ein Knecht, der müht sich ab, ja, aber wir sind nicht mehr Knechte, wir sind Söhne und Töchter Gottes, okay? Preist den Herrn, preist den Herrn. Wir wissen auch, dass der Herr schon im Alten Testament hat er gezeigt, dass er Menschen aus Mühsal zu erretten weiß, zu befreien weiß. Wir kennen das große und immer wieder, die ganze Bibel wird immer wiederholt, das Beispiel von Israel, ja, vom halsstarrigen Israel, was aus Ägypten rausgeführt wurde, diese Wanderung da in der Wüste, das war für den Mose, denke ich, auch nicht immer so einfach. Aber der Herr hat es getan aus Gnade. Der Herr hat sie errettet. Dieses Deuteronomium oder 5. Mose 26, 6 bis 9 wird es beschrieben, dass er sie aus Mühsal und Unterdrückung herausgeführt hat. Und nicht einfach irgendwie, sondern mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm, mit gewaltigen, furchtgebietenden Taten durch Zeichen und Wunder. Richtig mit Power, ne? Also da war richtig, ne? Hat man gemerkt, da weiß man, wer Gott ist, okay? Come on. Und dann denke ich mir, wenn wir daran auch schon sehen dürfen, wie vollkommen mächtig und fähig unser Herr ist, ein ganzes Volk aus Mühsal zu erretten, waren Hunderttausende, ja? In Numeri könnt ihr nachlesen, wie viel genau, also um die 600.000 Mann und so weiter, aber egal, das könnt ihr nachlesen. Wenn er fähig war, die rauszuführen als ein ganzes Volk aus ihrer Mühsal, und als Leute unter dem Alten Bund, im Alten Testament, ja, wie viel mehr wird nun Jesus, nachdem er auferstanden ist, dich, der du an ihn glaubst und dadurch gerechtfertigt bist, wie viel mehr wird er dich aus deiner Mühsal herausführen können? Amen. Deswegen lass dich nicht vom Teufel betrügen, indem du denkst, oh ja, Mühsal das, und diese Mühen, das gehört halt irgendwie dazu, alle um mich rum, die sind auch alle so bemüht. Ja, aber die haben nicht Jesus, Alter. Das ist, Mann, da geht's kurz durch mit mir. Der Feind ist nur gekommen, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich lass mir doch nicht hier meine, Amen, Amen, let's go. Ich lass mir doch nicht meine Freude oder meine Freiheit hier jetzt klauen und denken, ich bin jetzt hier zum Abrackern hier hingestellt. Nein. Wir sind immer noch Söhne und Töchter Gottes. Amen. Ich wiederhole mich, aber es ist gut. Amen. Ja, aber Jesus hatte ja gesagt, Matthäus 11, 28 haben wir vorgelesen, er hat nicht gesagt, hey, ich komme zu allen, die mühselig und beladen sind oder quick die. Sondern was er gesagt hat, ist, kommt her zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt zu dir auch heute, spricht in dein Leben, denke ich, gibt uns diese Einladung auf jeden Fall. Komm du her zu Jesus, der du mühselig und beladen bist, und lass dich von ihm erquicken, lass dir von ihm Ruhe geben für deine Seele. Jesus ruft dich wirklich da hinein in diese Begegnung. Er hat dir dieses Angebot gegeben und es ist an dir, es auch anzunehmen. Ich persönlich sehe das nicht als ein einmaliges Erlebnis, dass man irgendwie einmal sagt, okay, heute schließe ich nie wieder Mühen zu haben, also vielleicht kann man das machen, aber bei mir hat es bisher nicht geklappt. Aber ich denke, da können immer wieder, wenn wir merken, boah, da ist jetzt was die Gefahr birgt, dass ich mich darin abmühe, können wir zu Jesus kommen und sagen, hey, ich brauche diese Ruhe, ich brauche diese Erfrischung, diese Erquickung, diese Belebung. Und dann bin ich mir sicher, dass er an uns wirkt. Ich denke in zweierlei Weisen, kurz gesagt, dass er an uns wirkt auf Herzensebene, auf Gemütsebene, dass wir merken, hey, wir sind wieder gestärkt, uns geht es wieder besser. Aber auch, dass er die Umstände auch ändern kann, die Mühsal verschaffen. Ja, weil im Volk Israel, als die geschrien haben in Ägypten, da hat der Herr nicht gesagt, okay, ich sende Ruhe und Frieden und das Volk und dann seid ihr nochmal 400 Jahre nochmal da und dann nochmal 400. Nein, sondern er hat sie auch rausgeführt. Okay, das ermutigt mich, ja, dass er nicht nur zu uns spricht und uns ja, aufbaut innerlich, sondern er vermag uns auch zu helfen in den Situationen, die wir erleben. Und so war es auch, ich habe die Zeugnisse auch erzählt gehabt, wiederhole sie aber gerne zur Ehre des Herrn. So war es auch bei mir auf der Arbeit zum Beispiel. Ich habe ja immer wieder schon gebetet gehabt und gesagt, Herr, irgendwie das muss jetzt hier vorangehen. Ich racker ja, aber ich habe gar keine Ergebnisse hier. Ich kriege die Kunden nicht ans Telefon, ich kriege die Termine nicht ausgemacht. Summa summarum, ich habe auch nicht den Umsatz, den ich brauche. Und dann war ja dieser Moment, wo ich auch mal wieder gebetet hatte und dann hatte ich drei Leute oder so angerufen, niemand geht ans Telefon. Sag ich, ja, was ist denn das jetzt? Und dann war dieser Gedanke ja, dass ich so diesen Eindruck hatte, sage ich mal, so diese Frage, Jareb, was hast du an? Mit was kleidest du dich gerade? Und ich habe gesagt, ja gut, ich habe die Hose, die hatte ich vorher im Wald an, ich habe Kapuzenpullover, also bin im Homeoffice gewesen, muss man da auch dazu sagen, weil ich bin eigentlich aktuell immer im Homeoffice, preis den Herrn. Und dann, ja, aber wenn du jetzt zu einem Kunden fahren würdest, was würdest du dann anziehen? Ja, dann würde ich ein Hemd anziehen, dann würde ich eine schicke Hose anziehen, vielleicht sogar den Gürtel mit der dicken Schnalle, ja, also so, irgendwie so, ne? Und ich habe dann schon instinktiv gemerkt, okay, ich verstehe, das ist eine Frage von Glauben jetzt auch für mich. Habe ich mich entsprechend umgekleidet, einen Kunden angerufen, der hatte sofort Zeit. Und es war dann nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern es ist jetzt seit mehreren Wochen so, dass ich jeden Tag eigentlich Kundentermine bekomme. Ich, ich bete und kriege teilweise einen Namen im Kopf, rufe mir an und das funktioniert auf einmal. Ich habe jetzt Termine ausmachen können mit Leuten, die gar nicht mehr bei uns einkaufen wollten seit Jahren. Die haben gesagt, ja, oder seit Monaten. Die haben gesagt, ja, okay, dann kommen sie nach Ostern vorbei, ja, machen wir einen Termin. Ich habe für einen Kunden, hatte ich einfach das, weil der relativ präsent ist in der Stadt, aber leider nicht in meinem Umsatz, hatte ich immer wieder, wenn ein Auto vorbeigefahren ist, habe ich die gesegnet und gesagt, Herr, schenk doch Gnade. Und das hat der Kunde mich angerufen und ein Projekt mit mir vereinbart. Wo ich sage, preis den Herrn, mir geht es jetzt hier nicht darum zu sagen, hier, wie das Leben als Kaufmann funktioniert, sondern Jesus, wenn wir ihn mit einbeziehen in das, was uns auch zu schaffen macht und ins Schaffe überhaupt, in die Arbeit, er vermag zu wirken, er vermag Weisheit zu geben. Er macht nicht deinen Job, okay, das soll jetzt sich nicht falsch sein. Ich sitze mir ja nicht rum und Jesus fährt zu den Kunden. Also ich hoffe, dass Jesus den Kunden begegnet, wenn ihr mich versteht. Ne? Aber also ihr wisst, was ich meine. Jesus übernimmt es nicht komplett, aber er vermag uns da drin zu stärken, zu leiten und es wird mehr Frucht geben, es wird weniger Mühe sein für uns. Die Menschen in unserem Umfeld dürfen daran auch sehen, hey, dass wir die Gesegneten des Herrn sind. Amen. Weil ich denke, dass es einfach für uns wichtig ist, uns eben nicht durch unseren Alltag oder unsere Arbeit so abmühen zu lassen. 2. Timotheus 2,4 heißt es, wer in den Krieg zieht, wickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und ich glaube, Jesus möchte, also in diesem Krieg und Kampf geht es natürlich ist geistlich gemeint, nicht gegen Menschen, aber ich denke, Jesus möchte, dass wir Kapazität haben, Kraft haben, Fokus haben für das, was wirklich zählt. Ja, wir haben unseren Job und das ist auch alles gut so. Paulus hat auch seine Zelte gebaut und so. Wobei ich mich manchmal frage, wie viel Zelte er dann wirklich gebaut hat, weil irgendwie es wird einmal erwähnt und ich habe das Gefühl, du warst die ganze Zeit unterwegs, wann baust du deine Zelte? Aber es ist in Ordnung zu arbeiten, aber ich glaube, der Herr möchte eben nicht, dass unsere ganze, ja, dass wir uns da voll abmühen und da drin leiden, sondern er will uns darin stärken, damit wir kräftig sind, rauszugehen, zu tun, was er uns aufträgt. Weil wenn wir dann beispielsweise, das ist mein letzter Punkt, anschauen, wie Paulus so unterwegs war, dann sehen wir einen Mann, der ein Leben gelebt hat, ja, was Frucht geschenkt hat für das Evangelium. Viele Menschen wurden gerettet, viele Menschen wurden gestärkt. Aber gleichzeitig sehe ich ein Leben von teilweise seinen eigenen Aufzählungen, teilweise dem, was wir in der Apostelgeschichte lesen, ein Leben, wo auch Mühsal drin war. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass Paulus hier jetzt das schönste, angenehmste Leben geführt hat. Wir wissen, dass es auch das Ende seines Lebens auch nicht schön war. Und dann kann man sich schon fragen, ja, wie passt es jetzt zusammen? Ja, du sagst jetzt, hey, komm zu Jesus, der erquickt dich, dann, wenn du mühselig und beladen bist, komm zu ihm. Und jetzt auf der anderen Seite sehen wir Paulus, der eindeutig an Jesus dran war und er ist aber irgendwie hier mal in der Mühsal, da mal in der Mühsal, da unter Verfolgung, da in Leid. Wie kann das sein? Paulus selbst hat gesagt in Apostelgeschichte 20, Verse 22 und 23, und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem. Und ich weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Und ich bewundere Paulus da wirklich, dass er scheinbar nicht wirklich viel weiß über das, was jetzt vor ihm liegt. Und diese wenige Information, die er hat, okay, Fesseln und Bedrängnisse warten auf mich, das führt bei ihm nicht dazu, dass er sagt, ah, okay, Fesseln und Bedrängnisse, dann heißt es, dann bleibe ich mal lieber und sehe ich mal lieber davon ab, bleibe ich mal lieber hier, sondern es führt dazu, dass er weitergeht, dass er vorangeht. Er spricht dann weiter in Vers 24, finde ich krass, Formulierung der Elberfelder gerade auch. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ich sehe in Paulus einen Mann, der ist ein Mann des Glaubens, der es uns vorgelebt hat, hey. Und das ist sicherlich keine einfache Botschaft jetzt, also vor allem fand ich es auch für mich, als ich das mir wieder bewusst gemacht habe, nicht einfach zu erkennen, aber also es ist leicht, man hat es schnell gelesen, aber zu verinnerlichen. Weil ich merke, Jesus, oder ja, in dem Fall Paulus hat es uns vorgelebt, dass es in dieser Beziehung zu Jesus ist es nicht nur der Punkt, okay, ich selber habe ein schönes Leben und ich kriege alles, was ich mir wünsche und mein Leben hier auf der Erde ist alles super toll, sondern dass es auch weitergeht dann, auch wenn der Herr uns ja segnet und Gutes für uns tut, hat auch für Paulus getan. Hey, in seiner Mietwohnung dürfen ihn die Leute besuchen, preis den Herrn, als Gefangener für ihn ist schon ganz schön Premium. Ne? Und da haben viele ihm auch gedient, ja. Aber Paulus hat klar gezeigt, hey, durch sein Leben und durch sein Sterben, wenn Jesus ihn, den Paulus, so geliebt hat, dass er ihn gerettet hat und dass er noch weitergehend ihn sogar berufen hat, Paulus sagt zwar selber von sich als unzeitige Geburt und der geringste der Apostel, aber er hat gemerkt, hey, dieser Jesus hat einen Plan für mein Leben, er hat etwas mit mir vor, er will, dass mein Leben Frucht bringt. Dann hat Paulus, denke ich, einfach auch verstanden, dass wirklich, wenn Jesus ihm diese Liebe erwiesen hat, es ist doch wert ist, diese Liebe, die Jesus ja im Endeffekt zu jedem Menschen hat, auch weiterzugeben. Rauszugehen, hinzugehen, wo der Herr ihn hinsendet, auch wenn er weiß, okay, Bedrängnisse und Fesseln warten auf dich. Aber Paulus, denke ich, hat die Menschen auch einfach geliebt und wusste, hey, wenn ich denen noch von Jesus erzähle, wenn ich der Stadt noch verkündige, das kann Rettung bringen, das kann Menschen ewiges Leben schenken. Erinnert mich auch ein bisschen an das, was Jesus zu Petrus gesagt hat am Ende vom Johannesevangelium. Johannes 21, Verse 18 und 19 ist auch nicht so ganz einfacher Satz oder Sätze, die hier kommen. Hat er gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und du gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und wird dich führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er, folge mir nach. Finde ich irgendwie auch krass, dass diese Frage, folge mir nach, die hat der Petrus schon wesentlich früher mal gestellt. Aber hier nochmal mit einer anderen Gewichtung. Er sagt nochmal, hey, bist du bereit, dein Leben in meine Hände zu legen, Wege zu gehen, die du dir selber vielleicht so nicht vorgestellt hast, bis hin eben auch zum Märtyrertod. Und dann diese Frage, folge mir, oder dieser Aufruf, folge mir nach. Ich denke, desto mehr wir erkennen, wie sehr Jesus uns liebt, desto mehr, denke ich, wird auch diese Bereitschaft in uns wachsen, ja, Mühe oder Verfolgung vielleicht sogar auf uns zu nehmen, diesen Preis zu zahlen, weil wir wissen, dass dadurch anderen Menschen der Weg zur Liebe Gottes geebnet wird. Ich habe da jetzt für diesen Punkt habe ich tatsächlich nur Bibelstellen verwendet, weil ich bin ganz ehrlich, in meinem Leben ist es noch lange nicht an diesem Punkt. Ich kann lange nicht sagen, dass ich so viel geopfert hätte wie die Apostel, bei weitem nicht. Deswegen will ich auch nicht, dass ihr, ja, ich will jetzt nicht einen anderen Maßstab an euch anlegen als an mir, versteht ihr, wie ich meine, aber ich denke, es darf uns ermutigen zu wissen, hey, was die Apostel uns vorgelebt haben, was Paulus uns vorgelebt hat, dass Jesus, denke ich, in all dem mit ihm war und ihn immer wieder, denke ich, gestärkt hat. Heute kam der Vers auch indirekt zitiert, dass Paulus hat es gemerkt, hey, in meiner Schwachheit bin ich stark, ja, durch Christus, ja. Lass mir, dass er sich an Christi Gnade genügen lässt. Amen. Ja, gehen wir mal so weit, ja. Ich denke, das ist schon ganz, ganz schön starke Verse auch dabei gewesen. Ich denke, in dieser Welt gibt es vieles, was uns, ja, womit wir uns abmühen können, aber wir müssen auch achtsam sein, dass wir nicht selber dem unnötig Raum schaffen. Ich habe jetzt das Beispiel von Reichtum genommen oder von auch finanzieller Sicherheit, dass wir uns da nicht absichtlich da noch zu sehr reinschmeißen oder den Fokus drauf legen. Und dann aber auch zu wissen, dass egal welche Art von Mühen und Mühsal uns drücken, egal ob es Aufgaben sind, die auf uns lasten oder der Alltag, die Arbeit, was auch immer, wir wissen, Jesus ist da und er ruft uns, er ruft dich, komm her zu ihm, da du mühselig und beladen bist, lass dich erquicken, lass dir Ruhe schenken für deine Seele. Weil Jesus, wir haben es vor ein paar starken Versen auch ausgeführt, Jesus starb für dich am Kreuz. Hey, und das ist die Wahrheit, jeden Tag, jede Minute, jede Situation, egal was kommt, egal was passiert, Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Und Preston hat dich teuer erkauft, deswegen werde ich nicht wieder unter Knechtschaft, lass mich wieder in Knechtschaft bringen. Ja, und zu guter Letzt merken wir auch, hey, dass es trotzdem, denke ich, im Preis der Nachfolge auch heißen kann, hey, vielleicht Dinge zu tun, wo man Mühsal wirklich auf sich nimmt, absichtlich im Endeffekt, weil man merkt, hey, dass da ein Potenzial ist für das Reich Gottes, weil da Frucht Frucht zu erwachsen, ja, verheißen ist. Und ich denke, das erfordert ja dann auch geistliche Reife und dergleichen, aber wir dürfen wissen, auch in diesen Momenten, wenn uns der Herr da hineinführen wird in was, oder er bietet es uns ja an, sage ich mal, Paulus hat gesagt, hey, Bedrängnisse und Fesseln warten auf dich. Das hat sie mir ja gesagt, ne? Finde ich eigentlich stark, dass der Herr ist ja so ehrlich. Und Paulus ist dann so stark und sagt, okay, weiß ich Bescheid, dann weiter geht's. Und dass wir wissen, dass wenn solche Dinge kommen in unserem Leben, dann ist ja Jesus genauso noch mit uns dabei. Und ich glaube, dass er uns womöglich noch auf einer tieferen Ebene begegnen wird. Er vermag uns weiterhin zu stärken, weil unsere Freude und unser Frieden ist nicht abhängig von dem, wie die Umstände sind und ob es alles happy-clappy um uns rum ist, sondern Jesus lebt in uns. Amen. Amen. Ja, und Jesus, so danke ich dir, dass du Gutes tust in unserem Leben, Herr. Ich danke dir, dass wir hier zusammensitzen dürfen in einer Freiheit, Herr, in einer Freimütigkeit auch und dir begegnen dürfen. Und Herr, du siehst jeden Einzelnen, der hier in der Gemeinde sitzt oder der es auch im Nachgang hört, und du siehst, wo Mühsal Menschen belastet, wo Leute sich abmühen mit was auch immer. Und ich bitte dich wirklich, Herr, dass du kommst und die Herzen berührst, dass du Freude schenkst, Frieden schenkst, Leichtigkeit schenkst und Menschen aufrichtest, auch innerlich. Und auf der anderen Seite auch wirklich Umstände veränderst, Herr. Ich bitte dich, dass du da sprichst zu den Leuten, die das betrifft, dass sie merken, okay, was ist dran, was möchtest du wirken, was möchtest du tun. Herr, und dass du uns auch durch diesen Punkt, den wir jetzt von den Aposteln gelesen haben, wo wir merken, hey, diesen Preis, den sie bereit waren zu zahlen für das Evangelium, da bitte ich dich, Herr, dass es uns ermutigt, Herr, dass wir ja erkennen dürfen, wirklich, wie sehr du uns doch liebst und wie sehr du auch unsere Nächsten liebst, wie sehr du unsere unerretteten Bekannten oder die Leute liebst, denen wir begegnen, und dass du uns stärkst, Herr, wenn wir rausgehen, dass wir weiter unterwegs sein dürfen, mehr unterwegs sein dürfen als bisher, dein Reich zu bauen, deine Botschaft zu verbreiten und ja, einfach zu sehen, wie Menschen ja, dir begegnen, wie das Reich Gottes sich ausbreiten darf durch uns, deine Kinder. Amen.